Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Fragestunde, und rufe auf die Frage 538, Frau Reimann. Bitte schön. Und ich rufe dann immer schon den Nächsten auf. Das ist dann die Frau Dr. Janusz. Immer schon bereit machen, dass Sie dann anschließend schnell zum Mikrofon kommen, sonst werden zu wenig Antworten geben heute. Frau Reimann, Sie haben das Wort. Das Mikrofon ist nicht an. Das müssen Sie selbst anschalten. Ich glaube, das geht da. Da steht dran, nicht anfassen. Ist natürlich doof, ne? Also es ist kein Anguck-Mikrofon, sondern es ist ein Reinsprechmikrofon.
Dann probiere ich es jetzt nochmal.
Ja, gut.
Das Mittendrin-Ticket ist am 1.7.2020 gestartet. Wie gestaltet sich seither die Nachfrage?
Frau Bürgermeisterin Friedrich.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, meine Damen und Herren, Frau Reimann, wir sind bisher ganz zufrieden. Wir sind in einer Pandemie und es gibt Rückgänge im Bereich der Wochen- und Monatskarten, aber in den Monaten, also es ist ja Ende Juni gestartet, in den Monaten Juli und August sind bisher 2.300 Tickets verkauft worden und das ist für den Anfang, für die ersten zwei Monate sind wir da zufrieden.
Erste Nachfrage.
Wie wird es der Öffentlichkeit bekannt gegeben?
Wir haben das natürlich über die Presse da informiert, über Pressemitteilungen, über die sozialen Medien. Dann werden natürlich die sozialen Einrichtungen informiert oder sind informiert worden, die Kooperationspartner, über die Diakonie. Wir haben einen Flyer, kleinen Moment, den habe ich. Der liegt natürlich auch überall aus. Und über die sozialen Medien werden wir das auch immer wieder wiederholen. Und der NVV und die KVG machen das auch.
Zweite Nachfrage.
Vielen Dank.
Frau Bock.
Warum wird mit Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, welchen eine Duldungsbescheinigung ausgestellt ist und die ja im Moment das Mittendrin-Ticket, wo es abgelehnt wird, bei der Beantragung und Ausstellung anders umgegangen, als es damals beim Diakonieticket, als es beim Diakonieticket der Fall ist?
Es hat hier einen Fall gegeben, der ist auch an mich herangetragen worden. Da wurde aber meines Wissens eine Lösung gefunden. Solange wie die Duldung ausgestellt ist, in dieser Zeit bekommt man auch das Diakonieticket.
Frage beantwortet. Die Frage 539 ist zurückgezogen. Ich rufe auf die Frage 540, Frau Dr. Janusz.
Ich frage den Magistrat. Das Konjunkturprogramm des Bundes sieht 1 Milliarde Euro für den Ausbau der Betreuungskapazitäten in Kitas vor. Das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021 sieht knapp 77 Millionen Euro für Hessen vor. Wie viele U3- und Ü3-Plätze können durch den Anteil, der in die Stadt Kassel fließt, damit entstehen?
Frau Stadträtin Gothe.
Frau Dr. Janusz, die Landesrichtlinie für das Bundesprogramm zur Konjunktur- und Krisenbewältigung befindet sich derzeit in landesregierungsinterner Abstimmung. Frist zur Vorlage einer Richtlinie beim Bund ist für die Länder der 31.12. dieses Jahres. Mittlerweile ist aber sicher, dass die 77 Millionen Euro für Hessen wie im letzten Vorgängerprogramm als festes Budget für die hessischen Gebietskörperschaften verteilt werden. Fest steht jetzt, dass in die Stadt Kassel aus den zusammengefassten Kinderbetreuungsfinanzierungsförderprogrammen inklusive den Mitteln aus dem Konjunkturprogramm 4,874 Millionen Euro fließen. Nach Abzug der bereits beantragten Fördermittel verbleiben für den weiteren städtischen Kita-Ausbau Bundes- und Landesfördermittel in Höhe von 1,88 Millionen Euro. Die Anzahl der von entstehenden U3-Plätzen und Ü3-Plätzen ist immer abhängig von der Art der Maßnahme. Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob in gemieteten Objekten aufgebaut wird oder ob Neubau ist und wie hoch der Sanierungsaufwand ist. So bekommt ein Träger zum Beispiel für einen Gruppenbereich mit 25 Plätzen einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro, wenn er diesen in einem Mietobjekt mit aufwendigen Umbauten einrichtet. Braucht es nur einen einfachen Umbau, bekäme der Träger einen Zuschuss von 50.000 Euro für einen Gruppenbereich. Errichtet der Träger hingegen einen Neubau und richtet er denselben Gruppenbereich mit 25 Plätzen dort ein, so wird der Neubau mit bis zu 250.000 Euro, das ist der Höchstbetrag, gefördert. So ergeben sich also einfach beispielhaft rein rechnerisch verschiedene Möglichkeiten. Mit einer, mit einer Million Euro kann man Pi mal Daumen in Neubauten 100 Plätze schaffen, in Mietobjekten mit aufwendigem Umbau 250 Plätze oder in Mietobjekten mit nicht so aufwendigem Umbau 500 Plätze für eine 25-Giga-Gruppe. Bei U3 mit 12er Belegung ist das dann entsprechend weniger.
Erste Nachfrage.
Vielen Dank für die ausführlichen Anführungen. Aber trotzdem die Nachfrage, gibt es eine grobe Kalkulation, wo die Mittel oder wie hoch der Anteil der benötigten Plätze, die derzeit da sind, von diesen Mitteln gedeckt werden können? Eine grobe Kalkulation beziehungsweise die Schwerpunkte.
Also wir werden auch mit diesen Mitteln den Bedarf in Kassel nicht decken können. Wir sind jetzt mit verschiedenen Projekten natürlich in Planung. Ich kann Ihnen noch nicht konkret sagen, wer das ist, weil natürlich die Träger auch jetzt erstmal schnell planen müssen. Aber wir haben genügend Projekte in der Pipeline, sodass wir das Geld sicher abrufen und umsetzen können. Ich kann Ihnen, wenn es dann fertig geplant ist, sagen, wo. Es wird sicherlich auch was in Rothen-Dittmold dabei sein und in der Nordstadt.
Danke. Zweite Nachfrage, Herr Mijatovic.
Vielen Dank, Frau Gothe, für die Ausführungen. Welche Probleme haben die Träger und Einrichtungen noch neben dem Geld, um Betreuungskapazitäten zu erhöhen?
Naja, das größte Problem, was dann auftritt, ist natürlich Personal zu gewinnen, Fachpersonal zu gewinnen für die Einrichtungen. Da ist der Markt, wenn man den überhaupt als Markt bezeichnen kann, bundesweit leergefegt. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir als Stadt Kassel hier auch wieder eine Ausbildungsoffensive für ErzieherInnen bei uns machen, in dem Projekt PIA, sodass wir versuchen, so auch mehr Fachkräfte auszubilden und zu gewinnen, die dann bei uns bleiben. Aber das hat natürlich, diese Probleme haben natürlich alle freien Träger und die städtischen Träger gleichermaßen. Und das wird in den nächsten Jahren auch ein sehr, sehr großes Problem sein.
Vielen Dank.
Ich rufe auf die Frage 541, Herr Stadtverordneter Kerken. Danach Frau Bergmann.
Mit dem neuen Programm Kassel sichert Ausbildung spannt die Stadt Kassel ihren Schutzschirm für Ausbildung weiter auf. Dafür erhält die Stadt aus dem Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget des Landes 330.000 Euro und investiert 50.000 Euro Eigenmittel. Ich frage den Magistrat, wie viele Jugendliche, aufgegliedert nach Zielgruppen, profitieren derzeit hiervon?
Frau Stadträtin Völker.
Herr Stadtverordnetenvorsteher, ich würde auf diese Frage antworten. Meine Damen und Herren, Herr Gerken, wir hatten im Mai Kenntnis davon, dass einige Betriebe, die sehr betroffen waren von der Pandemie, derzeit ihre zugesagten Ausbildungsplätze nicht mehr oder ihr Wort nicht halten können und von der Zusage zurückgetreten sind. Und da haben wir uns mit den Kammern, mit der Agentur und mit dem Jobcenter zusammengesetzt und ein neues Programm kreiert. Das Programm Kassel sichert Ausbildung, das ist erstmal eine Maßnahme für 15 junge Menschen, die dann trotzdem eine Ausbildung beginnen konnten und bekommen auch die Mindestausbildungsvergütung. Und das ist ein sehr dynamisches Programm. 3 von den 15, die gestartet sind, haben jetzt schon einen Ausbildungsplatz gefunden. Also durch erste Praktika und so weiter. Jetzt können wieder weitere junge Menschen in das Programm aufgenommen werden. Dazu gibt es noch eine Unterstützung aus städtischen Mitteln für Betriebe, die auch im Juni gesagt haben, wir würden ja gerne ausbilden, aber wir bilden jetzt nicht aus. Und die bekommen auch von der Stadt Kassel eine Unterstützung. Die Nachfrage ist da aber nicht besonders groß. Das könnten noch mal 5 bis 7 sein.
Erste Nachfrage.
Genau, darauf zielt noch mal meine Nachfrage. Inwiefern ist denn dieses Platzangebot eigentlich ausreichend aus Sicht des Magistrats?
Wir sitzen regelmäßig zusammen. Dieser Arbeitskreis hat weiter Bestand. Ein Arbeitskreis mit Vertretern der Kammern, der Agentur
und so weiter und beobachten den Markt. Also momentan ist Kassel ganz gut durch die Krise gekommen, was den Ausbildungsmarkt anbelangt. Aber wir wollen auch schnell reagieren können auf Problemlagen.
Frage beantwortet. Ich rufe auf die Frage 542, Frau Stadtverordnete Bergmann.
Wie viele Kinder haben in der Stadt Kassel an der Ferienakademie des Landes Hessen teilgenommen?
Frau Stadträtin Gute.
Frau Bergmann, wir haben uns die Zahlen geben lassen vom Staatlichen Schulamt für die Angebote. In insgesamt 13 Schulen waren 465 SchülerInnen in 53 Gruppen über das Landesportal angemeldet. Ich könnte Ihnen jetzt die Schulen nennen und auch, wie viel jeweils an den einzelnen Schulen angeboten wird. Ich könnte Ihnen aber auch anbieten, das zum Protokoll zu geben als Tabelle.
Okay, mit Protokoll bin ich einverstanden, habe aber trotzdem eine Nachfrage. Ja. Und zwar, sind alle Kinder aufgenommen worden oder gab es einen Überhand und manche Kinder sind nicht angenommen worden?
Also es gab ein größeres Angebot als Anmeldungen. Man muss berücksichtigen, dass das Angebot recht kurzfristig kam und dass auch Kinder angemeldet waren, die dann nicht teilgenommen haben aus den unterschiedlichsten Gründen. Also so kann ich jetzt nach dem, was ich weiß, sagen, dass alle Kinder, die wollten, auch teilnehmen konnten.
Frage 543, Herr Dr. von Rüden, danach Herr Kortmann.
Warum hat sich die Ausleuchtung der Gehwege in der Heinrich-Heine-Straße trotz der Ankündigung des Magistrats aufgrund meiner Anfrage vom 23.09.2019 nicht verbessert?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr von Rüden, folgende Antwort. Wie in unserer damaligen Antwort angekündigt, hat sich das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt mit dem Umwelt- und Gartenamt und den städtischen Werken die örtliche Situation angesehen und auch entsprechend bewertet. Da eine eindeutige Verbesserung der aktuellen Beleuchtungssituation nur mit einem erheblichen Rückschnitt der vorhandenen Linden möglich gewesen wäre, wurde dann davon abgesehen. Ein solcher Rückschnitt der Linden hätte die Baumsubstanz massiv geschädigt und ebenfalls zu erheblichen Folgeschäden geführt. Dadurch hat man das abgewägt und hat gesagt, man lässt es. Es wird aber nochmal jetzt ab dem 1. Oktober ein Rückschnitt geben, einen geringfügigen Rückschnitt, um teilweise die Beleuchtungssituation zu verbessern. Grundsätzlich gilt aber, wenn man wirklich die Beleuchtungssituation so anpassen will, wie es heute notwendig ist, wäre das mit einer grundhaften Erneuerung notwendig.
Erste Nachfrage.
Wie beurteilt der Magistrat die Unfallgefahr bei Dunkelheit aufgrund der mangelnden Ausleuchtung in der Heinrich-Heine-Straße?
Also die Bewertung vor Ort hat ergeben, dass das so zu vertreten ist und dass das so geht.
Zweite Nachfrage.
Haben Sie, Herr Stadtrat, mal bei Dunkelheit einen Spaziergang durch die Straße unternommen?
Nein, Herr von Rüden, das habe ich nicht gemacht. Aber vielleicht bietet es sich jetzt im nächsten halben Jahr mal an, sich mal anzuschauen.
Ich rufe auf die Frage 544, Herr Kortmann, danach Herr Augustin.
Ich frage den Magistrat, wann ist mit dem Beginn der Bebauung des ehemaligen Campusgeländes entlang des Driftweges zu rechnen?
Herr Stadtbauart Nolder.
Herr Kortmann, am 10.12.16 wurde der B-Plan beschlossen. Am 30.08.19, also im letzten Jahr, wurde dann verändert, nochmal beschlossen, wurde eine Veränderung beschlossen. Seit kurzer Zeit mittlerweile liegen genehmigte Bauantrag eines Gebäudes vor, aber wann Baubeginn ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen.
Erste Nachfrage.
Heißt das auch, Herr Stadtbaurat, dass die endgültige Herstellung der angrenzenden Straßen und des Driftweges bis auf den unbekannten Zeitpunkt, wie Sie eben ausgeführt haben, verschoben wird?
Müsste ich jetzt mit meinem Kollegen Herr Stochler absprechen. Ich weiß nicht genau, wie die Bauabschnitte im Baugebiet sind. Das müssen wir an anderer Stelle gerne noch mal klären und Ihnen dann schriftlich zukommen lassen.
Dankeschön.
Die Frage 545, Herr Augustin, danach Frau Ulrich.
Wie viel Prozent der Gebühren, die den Bürgern durch die Leistung der Stadtreiniger entstehen, entfallen auf Werbemittelausgaben für die Stadtreiniger?
Herr Stadtbauer Nolder.
Nee, Herr Vorsteher, das würde ich übernehmen.
Jawohl. Entschuldigung, ich habe mich verlesen.
Herr Vorsteher, Herr Augustin, folgende Antwort. Für das Jahr 2019 waren das 0,132% als Werbemittelausgaben auf die Gebühren bezogen.
Erste Nachfrage.
Wie hoch wäre denn die Entlastung für den jeden einzelnen Bürger, wenn man auf diese Werbemittelausgaben verzichten würde?
Das ist mathematisch zu berechnen, ja. Aber wenn Sie sehen, diese 0,132% insgesamt auf den Gebührenhaushalt, ich glaube, das macht sehr deutlich, dass der Werbeetat nicht sehr hoch ist und wir gleichzeitig natürlich auch immer wieder versuchen, im Sinne einer sauberen Stadt entsprechende Werbemaßnahmen zu schalten. Ich glaube, das gelingt uns auch sehr gut bei den Stadtreinigern und das, was wir dort ausgeben, ist mehr als angemessen und ich glaube nicht überzogen.
Dankeschön.
Frage 546, Frau Ulrich.
Frage den Magistrat, was waren die Beweggründe, zum Abbau, dem Abbau des Blindenpfades zuzustimmen?
Herr Stadtbaurat Nolda.
Frau Ulrich, ganz kurz gesagt, wobei ich das gerne auch noch länger erläutere. Der Wald ist in Gefahr und deshalb ist der Wald eine Gefahr. Also wir haben zwei Sachverhalte, einfach dass der Zustand des Waldes insgesamt in der ganzen Bundesrepublik, aber auch eben im Habichtswald so ist, dass es viele Bäume gibt, die Totholz haben, vermehrt Totholz, als das üblich im Wald der Fall ist. Und deshalb auf weiten Strecken eine Gefahr besteht, dass man durch herabfallende Äste verletzt oder zu Schaden kommen kann. Und jetzt diese besondere Gefahr hat das Land Hessen und der Forst erkannt und hat das deshalb also einmal dadurch erkannt, dass er an bestimmten Stellungen tatsächlich Sperrungen von Waldwegen und Hütten, Schutzhütten und so weiter macht und auch Bänke abmontiert, aber eben auch an Stellen, wo besondere Einrichtungen sind, besondere Wege im Wald vorgeben, dann eben guckt, inwieweit die Sicherheit dort gewährleistet ist. Zusätzlich gibt es noch die Fragestellung, das ist einfach eine rechtliche Fragestellung, durch diese besondere Gefahr hat auch Hessen Forst darauf hingewiesen, dass Einrichtungen, die von anderen innerhalb des Waldes eingerichtet werden, in diesem Fall der Naturpark Habichtswald, der eben touristische und inklusive und leitende Infrastruktur im Wald aufrechterhält und immer wieder nachbessert auf einer Quadratkilometerfläche von 474 Quadratkilometer ist der Naturpark hier zuständig, eben auch für den Blindenpfad. Und hier war klar, dass die Anlage an sich erhebliche Gefahren birgt, nicht die Anlage, sondern die Bäume im Umfeld der Anlage und man deshalb diese Schließung an der Stelle aus Haftungsgründen und aus Gefährdungsgründen an der Stelle beschlossen hat. Es gibt ja jetzt einen Prozess dazu. Grundsätzlich ist der Naturpark an einer Ausstattung mit inklusivem Angebot innerhalb des Naturparks sehr interessiert, sogar sehr engagiert. Und Herr Debenbrock macht das in großem Engagement. An dieser Stelle ist man auf der Suche nach einer Lösung.
Erste Nachfrage.
Warum wurden in die Überlegungen der Behindertenbeirat und auch der Seniorenbeirat, der Flinkenpfad wurde ja auch gerne von Senioren genutzt, warum wurden die nicht einbezogen?
Wenn die Gefahr da ist, dann nennt man diesen Sachverhalt Gefahr im Verzug. Das ist sozusagen keiner mehr, den man diskutieren kann, sondern da ist die Person, die in diesem Falle dann die Verantwortung trägt, gefordert, eine entsprechende Entscheidung zu treffen. Richtig ist es, dass der Behindertenbeirat bei einer Lösung oder einer Lösung in anderer Art oder an dieser Stelle natürlich beteiligt wird und diese Gespräche finden ja bereits statt.
Ich rufe auf die Frage 547, Frau Wurst, Katja Wurst.
Warum wurde der Spielplatz an der Auefeldschule ein halbes Jahr vor Beginn der Baumaßnahmen an der Schule ohne Information des Stadtteils abgebaut?
Herr Stadtbaurat Nolda.
Ja, Frau Wurst, beantworte ich gerne. Also an dieser Schule wird ein größeres zusätzliches Gebäude gebaut auf einem Bereich, der eben die dortigen Freiflächen mit beeinträchtigt. Und der Baubeginn ist der eine Sachverhalt, der natürlich zu Schließung des Baufelds für andere Nutzungen führt. Aber es gibt auch vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel in diesem Fall die Kampfmittelsondierung. Und die Kampfmittelsondierung konnte hier nicht ohne die Demontage der Spielgeräte erfolgen. Leider oder aber zum Glück ist es dem Hochbauamt an dieser Stelle gelungen, relativ kurzfristig eine Kampfmittelsondierungsfirma zu finden, was gar nicht so einfach ist. weil die doch relativ viel zu tun haben. Es kam also relativ schnell zu einem Vertragsabschluss. Und dieser Vertragsabschluss war in den Ferien und der Ortsbeirat tagte da nicht. Und deshalb musste der Ortsbeirat leider später informiert werden.
Ich rufe auf die Frage 548, Frau Tesfaye-Jesus.
Ich frage den Magistrat. Ist geplant, im Zuge der Einrichtung der Fahrradstraße Goethestraße auch einen Fahrradstreifen auf der Freiherr-vom-Stein-Straße zu markieren?
Herr Stadtrat Stochler.
Herr Vorsteher, Frau Tesfaye-Jesus, eine mögliche Radverkehrsanlage in der Freiherr-vom-Stein-Straße ist nicht Bestandteil jetzt der Baumaßnahme Fahrradstraße Goethestraße. Es handelt sich bei der Freiherr-vom-Stein-Straße um eine klassifizierte Hauptstraße mit einem sehr komplexen Knotenpunkt. Wir beabsichtigen, diese auch in den nächsten Jahren zu beplanen. Es geht dabei, den Lückenschluss vom Bahnhof Wilhelmshöhe kommend in die Innenstadt dann auch zu vollziehen. Da ist der Knotenpunkt Freiherr-vom-Stein-Straße sehr, sehr wesentlich, aber auch sehr komplex. Und deshalb wird er in einem separaten Verfahren dann beplant. Er ist Bestandteil unserer Maßnahmenliste Bausteine Zukunft Radverkehr, wo wir zahlreiche Maßnahmen benannt haben, bei denen dann auch dieser Knotenpunkt mit geplant werden soll.
Erste Nachfrage.
Ist da denn ein zeitlicher Ablauf schon mal vorhersehbar, der benannt werden kann?
Wir haben die unterschiedlichen Maßnahmen, sind ja über 80 Maßnahmen, die wir dort aufgelistet haben, auch zeitlich eingetaktet. Wenn ich es aus dem Kopf jetzt sage, ich glaube, in den nächsten 3 Jahren soll die Beplanung dort losgehen. Aber wir haben auch stets betont, dass die Reihenfolge dieser Liste auch eine ist, die wir noch diskutieren. Wir hatten letzte Woche erst eine Sitzung des AK-Rat, wo da auch die Fachverbände nochmal gefragt wurden, was aus deren Sicht Priorität hat in der Maßnahmenliste, um eventuell auch nochmal Verschiebungen zu vollziehen. Aber uns ist dieser Knotenpunkt sehr wichtig und vor allen Dingen dieser Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Wilhelmshöhe und der Innenstadt. Deshalb ist es auch kurzfristig vorgesehen, dort ranzugehen.
Frage beantwortet. Ich rufe auf die Frage 549, Frau Köpp.
Ja, ich frage den Magistrat. Plant die Stadt Kassel in den nächsten Monaten die Durchführung weiterer Verkehrsversuche?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Frau Köpp, im Moment läuft der Verkehrsversuch in der Heinrich-Schütz-Allee. Der läuft noch einige Zeit. Weitere Verkehrsversuche sind nicht geplant.
Vielen Dank.
Die Frage 505. Frau Koch hat eine erste Nachfrage.
Hält der Verkehrsdezernent vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel die Oberbürgermeister der Städte Leipzig, Burkhard Jung und München Dieter Reiter Pop-up-Bike-Lanes eingerichtet haben, was ja im Rahmen von Verkehrsversuchen möglich ist, an seiner Einschätzung fest, bei diesen Maßnahmen handelt es sich um Aktionismus?
Ja, Frau Koch, ich halte an meiner Einstellung dazu fest. Ich glaube auch, dass es nach wie vor gilt, und das habe ich mehrfach betont, dass wenn wir die Radverkehrsinfrastruktur in Kassel verbessern wollen, dann geht das nicht mit Schnellschüssen, sondern mit gut geplanten, durchdachten Projekten, wo vor allen Dingen eine Beteiligung stattfindet und alle, die auch daran mitwirken wollen und müssen, ob von den Ortsbeiräten angefangen, über die Fachverbände etc. daran mitwirken, wir nachher zu einem Baurecht auch kommen. Pop-up-Bike-Lanes sind in aller Munde, sie sind intensiv diskutiert worden. Im Moment erlebt man gerade in Berlin, dass auch wieder etwas gekippt wird, weil man eben das entsprechend durch ein Verwaltungsgericht nochmal überprüft lassen hat und gesagt hat, es ist eben nicht so einfach, das einzurichten, auch nicht als Verkehrsversuch. Und ich halte daran fest, wir sollten unsere Radfahrinfrastruktur entsprechend planen, gemeinsam diskutieren und dann beschließen und dann gemeinsam auf den Weg bringen.
Ich rufe auf die Frage 550 zurückgezogen, 551 Frau Alsamerei.
Ja, ich frage den Magistrat. Vor einem Monat war die Frage ja schon drauf, was die Stadt Kassel ja gleich aufgenommen hat und Funk und Fernsehen davon berichtet hat. Denn jüngst vermeldete Statista, das Statistikportal, dass Kassel die zweitgrünste Stadt Deutschlands ist. Wir fragen den Magistrat, was braucht es denn, um grünste Stadt zu werden? Denn das ist natürlich unser Ziel.
Ja, Herr Stadtbaurat Nolder.
Ja, das ist allerdings ein sehr positives Ranking, was die Stadt Kassel hier wo sie hier den zweiten Platz eingenommen ist. Man muss sehen, woher kommt dieser gute Platz. Das kommt durch die Qualität der Grünanlagen. Ja? Nicht nur durch die Menge, sondern im Wesentlichen eigentlich durch die Qualität. Bereits zur kurfürstlichen Zeit sind große Parkanlagen entstanden, die so eine hohe Qualität haben, dass sie über die Jahrhunderte nie in Frage gestellt wurden. Auch zum Beispiel Die Bundesgartenschau der 80er Jahre hat eine Grünfläche, öffentliche Grünfläche dieser Qualität geschaffen, die heute auch keiner mehr in Frage stellt, auf jeden Fall nicht in Frage stellen sollte. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, wenn wir hier im Ranking noch uns steigern können, Flächen haben wir nicht mehr. Das ist einfach durch die Grenze der Stadt begrenzt. Aber deutlich ist, wir müssen auf die Qualität der Grünanlagen achten. Und da sollten wir immer, wenn wir das tun, und das machen wir ja in unterschiedlichen Programmen, ob Zukunft Stadtgrün oder anderen Programmen, diese Qualität zu forcieren. Und damit stabilisiert sich der Bestand. Und damit können wir den Erhalt dieser Flächen auf jeden Fall garantieren.
Dankeschön.
Noch eine Nachfrage, Herr Düsterdijk.
Ja, schönen guten Tag. Ich frage mal den Magistrat, was braucht es denn, damit Kassel eine sozialökologische Stadt wird?
Das ist natürlich eine andere Frage. Ne?
Da bleibe ich jetzt mal bei den Grünflächen. Wir sind ja im Moment, haben wir ein Projekt des DIFUs gerade im Abschluss, was den Begriff Umweltgerechtigkeit zum Beispiel benennt. Und darin wird eindeutig formuliert, dass die Grünflächen eben nicht nur, sagen wir, eine ökologische, eine stadtbiologische, eine Klimaanforderung haben oder eine sportliche als Freizeitorte, sondern eben auch im Sinne einer Sozialgerechtigkeit dazu dienen, dass Freiräume, die einmal nicht von Lärm belastet sind, die eine Erholung zulassen und die in nahem Umfang auch sämtlichen Menschen der Stadt Kassel zur Verfügung stehen. Und das ist eine Zielrichtung, die wir von der Planung intensiv verfolgen.
Dankeschön für Ihre Antwort.
Ich rufe auf die Frage 552, Frau Bock. Danach Herr Getschmann.
Ging jetzt doch schneller. Ich frage den Magistrat, was kosten die Veranstaltungen Kasseler Gartenkultur und das Flughafenfest die Stadt oder ihre Gesellschaften inklusive der Arbeitskosten?
Also ja, kosteten. Oberbürgermeister Geselle.
Ja, sehr geehrte Frau Bock, der Stadt Kassel kosten diese Veranstaltungen gar nichts. Und was die Gesellschaften anbelangt, kann ich Ihnen hierzu keine Ausführungen machen, wenn es Angelegenheiten der Gesellschaften ist.
Danke.
Schön.
Frage 553, Herr Getschmann.
Ja, ich frage den Magistrat. Wie wird das Programm Bike and Ride zur Erhöhung der Fahrradabstellplätze an Bahnhöfen in Kooperation mit der Deutschen Bahn von der Stadt Kassel bisher genutzt?
Herr Stadtrat Stochler.
Ja, Herr Vorsteher, Herr Getschmann, wir sind dabei, gemeinsam mit der Deutschen Bahn zu erörtern, die Abstellplätze am Bahnhof Wilhelmshöhe zu erhöhen aus diesem Programm. Erste Gespräche hat es dazu gegeben. Wir sind zuversichtlich, dass daraus auch entsprechend ein Antrag entstehen kann.
Erste Nachfrage.
Ja, ich hätte in dem Zusammenhang dann nochmal eine Nachfrage, was den Hauptbahnhof bzw. Kulturbahnhof betrifft, auch wenn das ja real nicht mehr der hauptsächliche Bahnhof der Stadt ist. Mir fällt immer auf, dass eigentlich dort die Fahrradabstellplätze völlig überlastet sind und eigentlich ständig überfüllt sind und es eigentlich schwierig ist, dort noch sein Fahrrad abzustellen. Gibt es in der Hinsicht dort auch Pläne?
Also im Moment ist der Fokus erstmal auf dem Bahnhof Wilhelmshöhe, weil dort der Druck auch im Hinblick auf Pendlersituation noch etwas höher ist. Aber es ist angedacht, in einem nächsten Schritt auch darüber ins Gespräch zu kommen, gemeinsam mit der Deutschen Bahn.
Mhm. Danke für die Antwort.
Frage 554, Herr Pinkowski und danach Herr Düster. Nee, Herr Düsterdijk, warten Sie mal, vielleicht klappt das ja dann gar nicht mehr. Warten Sie mal.
Ich frage den Magistrat, bis wann werden allen KasselerInnen die Abschlagsforderungen für die Wassergebühren zugesandt, die ja schon seit 1.1. diesen Jahres in Kraft sind?
Ja, Oberbürgermeister.
Ja, sehr geehrter Herr Bienkowski, zwischenzeitlich sind fast alle Gebührenbescheide bis auf 170 Gebührenbescheide, bei denen die Ermittlungen der Wassererzählerstände noch andauernd versandt.
Dann machen wir die Frage noch, Herr Düsterdijk. Die Frage 555, Schnapszahl, damit machen wir dann für heute Schluss mit der Frage.
Das passt ja. Wann wird der Beteiligungsbericht 2019 vorgelegt, der nach der HGO spätestens im September 2020 fertig sein muss?
Herr Oberbürgermeister.
Die Frage, auf wen diese Schnapszahl passt. So, von uns beiden.
Das haben Sie gesagt.
So, passt zur Schnapszahl. Ja, Sie fragen sie immer wieder gerne dabei, deshalb beantworte ich Ihnen auch gerne wieder den Beteiligungsbericht. Können wir dann vorlegen, wenn alle Jahresabschlüsse, die in den Beteiligungsbericht gehören, vorgelegt worden sind, beschlossen worden sind, dann aggregiert worden sind und in den Beteiligungsbericht gefertigt worden sind. Im Regelfall sind die Jahresabschlüsse des Jahres 2019 bis in den Herbst eines jeden Jahres. Wir haben ja nicht nur unsere eigenen Gesellschaften, sondern eben auch Beteiligungen von weiteren Dritten, wo wir gar keinen Einfluss darauf haben, wann die jeweiligen Kontrollgremien, also Aufsichtsratssitzungen stattfinden, in dem dann der Jahresabschluss festgestellt wird, vorgelegt wird, weil ich lege Ihnen keinen halben Beteiligungsbericht vor. Deshalb muss ich noch ein bisschen gedulden, aber mit dem Nachtragshaushalt 2020 habe ich Ihnen ja bei denen zu konsolidierenden Gesellschaften, Sie haben es vielleicht schon in der Vorlage gelesen, das sind die, wo wir mehr als 50% haben, die wir eben auch konsolidieren müssen, die Jahresabschlüsse, soweit sie uns vorliegen, schon eingebracht. So, das ist ein Stück Übersicht da schon vorher.
Dankeschön.
So, damit ist die Fragestunde für heute